NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen am Sederabend, dem Beginn des Pessachfestes. Zunächst blicken wir nach Erfurt. Einmal im Monat unternimmt Reinhard Schramm einen ungewöhnlichen Ausflug. Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde Thüringen fährt von Ilmenau bei Erfurt 25 Kilometer nach Arnstadt und besucht dort die Thüringer Jugendarrestanstalt. Dort wird der 73-Jährige schon erwartet, denn seit 14 Jahren spricht Reinhard Schramm, Ingenieur und emeritierter Professor für angewandte Informatik, mit jungen Männern und manchmal auch Frauen, die nach dem Jugendstrafrecht verurteilt einen Monat in Arnstadt einsitzen und ein Programm zur Gewaltprävention durchlaufen. Ein Teil von ihnen hat Menschen angegriffen oder beleidigt, zum Beispiel Flüchtlinge, linke Jugendliche oder Obdachlose. Andere sind irgendwo eingebrochen, haben gestohlen, mit Drogen gehandelt oder sind immer wieder schwarz gefahren. Oft ist es eine Mischung aus verschiedenen Delikten. Reinhard Schramm treffen sie freiwillig. Sie wissen, wer er ist und dass er aus seinem Buch über die Juden in Weißenfels lesen wird. Den Ort kennen sie alle, er liegt in der Nähe und Reinhard Schramm wurde dort 1944 geboren. Die Familie seiner jüdischen Mutter lebte dort und fast alle wurden ermordet. Seine Mutter überlebte, weil ihr Mann, Reinhards Vater, Katholik war und sich nicht scheiden ließ. Zum Schluss musste sie sich mit dem Baby verstecken. Ich habe mit Reinhard Schramm vor dieser Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie es dazu kam, dass er mit jungen rechtsextremen Straftätern und anderen Kriminellen spricht.
Ja, der eigentliche Anlass war der Brandanschlag auf unsere Synagoge anlässlich Hitlers Geburtstag im Jahr 2000. Und im Zusammenhang mit dem Brandanschlag habe ich eben auch die Brandstifter kennengelernt im Gefängnis. Und so jung, wie sie waren, und man hatte auch das Gefühl, dass sie nicht allzu viel von der Welt wussten, haben sie mir fast leid getan, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass so junge Leute so bleiben müssen, wie sie gerade sind. Und ich wollte einfach beitragen, sozusagen Wissen zu vermitteln, damit sie von ihrem ja doch gefährlichen und bösen Weg abkommen.
Wie alt waren die ungefähr?
So zwischen 17 und 19, würde ich sagen.
Und wie haben die auf Sie reagiert?
Es war ihnen peinlich. Ich hatte mehr das Gefühl, dass das ein Häufchen Unglück vor mir sitzt, weil ich kannte Jugendliche, mein Sohn war zu Ende der DDR-Zeit zweimal aus politischen Gründen verhaftet. Und ich weiß, wie schwer das für Jugendliche auch zu ertragen ist. Sodass ich also das Gefühl hatte, dass man sowohl ihnen die Strafe nicht erlassen kann, aber dass man sich Mühe geben sollte, sie zu ändern.
Wenn Sie jetzt mit Ihrer eigenen Geschichte und der furchtbaren Geschichte Ihrer Familie mütterlicherseits dahin fahren, um mit den Jugendlichen zu reden, was Sie inzwischen ja regelmäßig tun, mit welchem Gefühl fahren Sie dahin?
Na, ich habe das Gefühl, dass es sich lohnt, weil ich immer nach diesen Gesprächen das Gefühl habe, dass man engagiert zuhört. Und aus den Fragen merke ich auch, dass wirkliches Interesse besteht, sozusagen die Geschichte zu erfahren.
Ja, Ihre Frau war einmal dabei und die erzählte mir, dass die jungen Leute eben am Anfang sehr, sehr abwehrend sind und reserviert wirken, weggucken. Wie nehmen Sie die Veränderung dann wahr im Laufe der Begegnung?
Sie sind zunächst abwartend bis vielleicht
skeptisch,
ja. Das hängt auch damit zusammen, dass das oft Jugendliche sind, die nicht sozusagen Fans von Schulen sind. Und das ist ja doch so eine Art Unterricht, ne? Aus ihrer Sicht zunächst. Also das läuft so ab, dass ich chronologisch vorgehe von 33 bis 45. Und das beginnt mit Boykott von jüdischen Geschäften, von jüdischen Rechtsanwälten, Ärzten, über die Nürnberger Rassegesetze, Kristallnacht, bis hin zu letzten Endes der Vernichtung der Juden. Und damit steigert sich natürlich in diesen anderthalb Stunden die Spannung und das Schlimme, ja, von 33 bis 45, von Nachbarn bis hin, wo man merkt, Juden, das ist ja ungeziefer, was man zu vernichten hat. Mit der Zunahme an Grausamkeit der Judenverfolgung in diesen anderthalb Stunden wächst auch das Interesse. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand gleichgültig war.
Ja. Haben Sie jemals erlebt, dass jemand das gut fand, was den Juden angetan wurde, dass er sagte, ja, richtig so und dafür bin ich auch?
Naja. Das habe ich nicht erfahren. Vielleicht würde mir das passieren, wenn ich die auf der Straße treffen würde. Also das fällt natürlich im Gefängnis etwas schwerer, sich so zu äußern, wenn man das selbst mal das denkt. Aber die persönlichen Schicksale, die da im Mittelpunkt stehen, in einer Gemeinde von 165 Juden, wo zum Schluss nur eine Handvoll da war, das geht dann den meisten schon nahe, ist mein Eindruck. Auch an den Reaktionen merke ich das, wie sie danach fragen, wie sie nach dem Buch sich erkundigen. Und andererseits weiß ich natürlich auch nicht, wenn die das Gefängnis verlassen und kommen ihre Clique zurück, in der sie am meisten sind, ob sie dann vielleicht, um nicht als Verräter darzustellen, doch vergessen, was ich ihnen beigebracht habe oder versucht habe. Ja.
Dem, was Sie sagen, entnehme ich, dass es die ganz persönlichen Schicksale sind, die Ihre Zuhörer erreichen. Und Sie haben ja in Ihrem Buch auch ganz private Briefe von Menschen aus Ihrer Familie, wo irgendetwas Erlebtes versucht wird, zu schildern oder zu verdauen. Welche Fragen haben Ihre jungen Zuhörer denn vor allen Dingen? Erinnern Sie irgendetwas?
Ich habe das Gefühl, die fragen wie andere. Wir fragen, wie war das möglich und wie haben wir uns benommen und wie haben die Juden reagiert und wie fällt es mir heute schwer, darüber zu sprechen. Und die Reaktionen sind nicht so viel anders als in der Mitte der Gesellschaft. Das sind junge Leute, die wenig wissen und in eine Sache reingeschlittert sind oder reingeschlittert wurden, die nicht viel mit Wissen zu tun hat. Als ich gefragt habe, warum macht denn ihr das im Brandanschlag auf unsere Synagoge? Hätte doch der alte Rabbiner sterben können. Ja. Da sagt er mir, ja, die Juden sind unser Unglück. Das war fast grotesk, als ich mir das, ich kann mir nicht vorstellen, habe ich ihn gefragt, wie ich sein Unglück sein kann. Ja, sagt er, in meiner Gruppe sagen das alle. Das ist doch der beste Beweis, dass Unwissen das Kennzeichnende ist. Das heißt also, man kann mit Wissensvermittlung auch helfen und das versuche ich halt. Ich bin ganz zufrieden mit der Tätigkeit, die ich da mache, in meiner Freizeit. Ich würde es nicht in meiner Freizeit machen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, es ist nützlich.
Worauf achten Sie eigentlich besonders, damit Sie einen Draht zu den jungen Leuten bekommen? Was ist da so in Ihrer Art am wichtigsten?
Na, ich denke erstmal, dass ich niemanden beschimpfe, sondern ihnen sage, dass mein Sohn im Gefängnis sehr schwer hatte. Und als er sagte, wenn ich bis Hanukkah, bis Weihnachten nicht frei bin, dann bringe ich mich um und man kann wenig dagegen tun. Da habe ich verstanden, wie schwer es für Jugendliche überhaupt, so eine Haft zu verkraften. Nun kann ich mich das nicht in jeden einfühlen. Aber das war für mich doch ein Grund, und das sage ich auch den Jugendlichen, herzukommen. Und ich komme gerne her, weil ich denke, es ist nicht umsonst. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass die Einleitung wichtig ist. Ich muss natürlich sagen, ich spreche von Juden, weil das ist das Schicksal meiner Familie. Aber dieser Nationalsozialismus, also Rechtsextremismus als extrem, hat natürlich nicht nur Juden als Opfer zur Folge gehabt, sondern es waren Sinti und Roma, Homosexuelle und viele, viele andere. Und zum Schluss war ja das Ergebnis des Rechtsextremismus war auch die großen Verluste, das deutsche Volk als Ganzes, nicht nur die Minderheiten. Und nach dieser Einleitung, denke ich, haben Sie das Gefühl, dass ich nicht dafür bin, auf Leute zu schimpfen, die Juden was Böses tun, sondern dass ich jemand bin, der nicht möchte, dass sich sowas wiederholt, egal gegen wen, egal wer das nächste Opfer und wer der nächste Täter sein könnte. Ja.
Ihr Buch »Ich will leben, die Juden von Weißenfels« ist schon lange vergriffen. Sie sagten, die jungen Leute fragen auch nach dem Buch. Ist denn da eine Neuauflage in Sicht?
Ja, ich habe mich bisher darum nicht gekümmert. Ich habe es nicht versucht, aber vielleicht sollte ich mich kümmern, weil für zumindest die Veranstaltung, die ich mache, wäre es sinnvoll zu haben.
Das war Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, über seine Gespräche mit Rechtsextremen und anderen Insassen der Jugendarrestanstalt in Arnstadt. Der türkisch-jüdische Schriftsteller Mario Levi wird in dieser Sendung erzählen, was ihm das Fest heute bedeutet, und wir stellen Amos Oz' Essay über Jesus und Judas vor, in dem Oz vieles in Frage stellt, was Christen über Judas denken. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Nach dem Trauermarsch für die ermordete Jüdin Mireille Noll in Paris mit tausenden Teilnehmern sieht die Antisemitismusbeauftragte der EU-Kommission Katharina von Schnurbein eine Veränderung im gesellschaftlichen Bewusstsein. Die Bevölkerung realisiere, dass Antisemitismus uns alle angehe. Man könne in jedem europäischen Land schwerwiegende antisemitische Ideen und Attacken sehen, die von rechts, links, aus der Mitte der Gesellschaft und von muslimischer Seite kämen, erklärte die Politikwissenschaftlerin. Tausende Pariser hatten am Mittwochabend an einem Trauermarsch für Mireille Noll teilgenommen. Die 85-jährige Holocaust-Überlebende war am vergangenen Freitag tot in ihrer ausgebrannten Wohnung im 11. Pariser Arrondissement gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord mit antisemitischem Motiv aus. Zwei junge Männer wurden festgenommen, darunter der Sohn einer Nachbarin, der als Hauptverdächtiger gilt. Staatspräsident Emmanuel Macron nahm an der Beisetzung von Mireille Noll in einem Pariser Vorort teil. Der Direktor des Observatoriums für politische Radikalität, Jean-Yves Camus, sagte, die Zahl antisemitischer Vorfälle gehe zurück, auch wegen der guten Bewachung jüdischer Einrichtungen. Aber die Angriffe gegen jüdische Privatpersonen würden schlimmer. Vor einem Jahr war die 65-jährige Sarah Alimi ebenfalls in ihrer Wohnung in Paris von einem Nachbarn umgebracht worden. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien will eine neue Stabsstelle für den Bereich Extremismusprävention und Intervention einrichten. Sie soll zum 1. April ihre Arbeit aufnehmen und Schulleitungen und Schulaufsichten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Zum kommenden Schuljahr soll außerdem eine landesweite Datenbank in Betrieb gehen, in der Vorfälle von extremistischer Gewalt an Schulen erfasst werden, egal ob antisemitisch, islamistisch oder rechtsextremistisch motiviert. Prien verurteilte jede Form von religiös motiviertem Mobbing an Schulen, warnte aber davor, in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion Ressentiments gegen Muslime zu schüren. Hintergrund der Diskussion sind aktuelle Fälle aus Berlin. An einer Grundschule wurde eine Zweitklässlerin von älteren Schülern aus muslimischen Familien als Jüdin beschimpft. Ein Mitschüler soll gedroht haben, sie umzubringen, weil sie nicht an Allah glaube. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, erklärte, die Schulen seien nicht ausreichend darauf vorbereitet, mit unterschiedlichen Kulturen umzugehen. Lehrer hätten viel zu wenig Zeit, die Schüler wirklich kennenzulernen. Als Reaktion auf die Berichte über antisemitische Vorfälle an Schulen will der Zentralrat der Muslime Imame in Schulklassen schicken. Man wolle zunächst 10 Imame bereitstellen, die vorzugsweise mit Rabbinern in die Klassen gehen und für Dialog, Aufklärung und gegenseitige Achtung aus ihrem religiösen Selbstverständnis werben, sagte der Zentralratsvorsitzende Ayman Masjek. Man könne schon heute in Berlin beginnen und das Projekt bundesweit ausbauen, fügte Masjek hinzu. Im Fall von religiösem Mobbing an einer Berliner Grundschule hat sich der Vater des betroffenen Mädchens zu Wort gemeldet. Es gehe bei dem Vorfall nicht um Antisemitismus, sagte der 41-Jährige in Berlin. Es gehe darum, dass Kinder aus muslimischen Elternhäusern andere Kinder verfolgten oder beschimpften, weil sie nicht an Allah glauben. Dabei sei völlig egal, ob es sich um Christen, Atheisten, Juden oder andere handele. Auch innerhalb der muslimischen Schülerschaft würden Kinder ausgegrenzt, weil sie beispielsweise in die falsche Koranschule gingen. Soweit die Meldungen.
Mario Levi ist einer der wichtigsten modernen Romanautoren der Türkei. Für viele in seinem Heimatland ist der Sohn jüdischer Eltern in erster Linie ein Jude. Sein auch in Deutschland erfolgreicher Roman Istanbul war ein Märchen, ist die Saga einer jüdischen Familie am Bosporus. Heute leben nach Schätzungen nur noch rund 15.000 Juden in der Türkei. Obwohl seine Familie ihre Wurzeln in Istanbul über 500 Jahre zurückverfolgen könne, betrachteten ihn die meisten Türken als Fremden, erzählte Mario Levi, als er kürzlich in Berlin Gast der Akademie der Künste war. Igal Avidan hat Mario Levi getroffen und mit ihm über Unfreiheit, Freiheit und Pessach gesprochen.
Die zunehmende Islamisierung der Türkei besorge viele Juden dort, berichtet Mario Levi. Vor allem seit dem Putschversuch dort im Sommer 2016 wandern immer mehr Juden aus, vor allem Jüngere. Die Diskussion darüber spiegelt Levi in dem Buch, an dem er gerade schreibt. Er porträtiert darin einerseits einen 50-jährigen Juden, der als türkischer Nationalist glücklich in Istanbul lebt, und andererseits eine junge Jüdin, die weg will.
The story of a young girl, again Jewish, who is not very happy to live in Istanbul.
Sie ist unglücklich in Istanbul und beschließt daher, nach Kanada auszuwandern. Ich wollte den Zwiespalt in der jüdischen Gemeinde darstellen. Manche, auch ich, wollen in der Heimat bleiben und für mehr Säkularismus und Demokratie kämpfen. Die junge Jüdin hingegen steht für viele junge Juden, die sagen, sie hätten keine Zukunft in diesem Land. Meine beiden Zwillingstöchter wollen hingegen bleiben, denn sie sind sich sicher, dass sie im Ausland kein besseres Leben finden würden.
They are convinced and think we will not find a better life abroad.
Es waren mehrere Zwischenfälle, die die Auswanderung türkischer Juden veranlassten. Der Bombenanschlag auf die Neve Shalom-Synagoge in Istanbul im Jahr 2003, der 24 Menschen das Leben kostete, darunter 6 Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Die antisemitische Stimmung im Land infolge der Tötung von 9 türkischen Aktivisten durch Israel an Bord des türkischen Schiffes Mavi Marmara 2010, das die israelische Blockade des Gazastreifens hatte durchbrechen wollen. Schließlich der gescheiterte Putsch 2016, den Hunderte von Türken in sozialen Medien den Juden anlasteten. Während des Gazakriegs 2014 riefen zahlreiche Türken zum Boykott der Bücher von Mario Levi auf, denn diese seien so wörtlich israelische Produkte.
That is a period I don't want to remember.
Ich möchte mich an diese schlimme Zeit nicht erinnern, weil sie bei mir Krebs auslöste. Die Diagnose kam 2 Monate später. Aber vielleicht war das nur ein Zufall. Nach mehreren Operationen geht es mir nun besser. Damals riefen Türken auf, meine Bücher zu boykottieren, weil ich jüdisch bin. Sie unterscheiden ja nicht zwischen Israelis und Juden, aber das passiert in ganz Europa. In diesem Protest gegen Israel steckt auch Antisemitismus.
There is something of antisemitism hidden.
Der Durchschnittstürke hat noch nie einen Juden getroffen und ist anfällig für antisemitische Propaganda.
I'm very worried of that, because they are living.
Ich bin sehr besorgt, dass die Juden die Türkei verlassen. Denn wenn sich diese Tendenz fortsetzt, wird die jüdische Gemeinde in Istanbul in 30 Jahren verschwinden. Die einzige nennenswerte Gemeinde im Land. Aber was können wir tun? Die meisten jungen Juden gehen in die USA oder Kanada. Wenn im letzten Jahr 400 Juden auswanderten, dann gingen etwa 100 von ihnen nach Israel.
Probably the 100 goes to Israel and the 300 goes to different countries.
Mario Levi ist ein säkularer Jude. Er ist kein Mitglied der jüdischen Gemeinde, lebt in einer Mischehe und geht in die Synagoge nur zu Beerdigungen, Hochzeiten und am Fastentag Yom Kippur. Er sei jüdisch im philosophischen Sinne, sagt Levi.
For me, the Bible is very important.
Die Bibel ist sehr wichtig für mich, denn die Freiheit ist die Essenz des Judentums. Gott befiehlt uns nicht zu vergessen, dass er uns aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Mein Judentum ist der Glaube an die Freiheit, Fragen zu stellen.
Entsprechend ist Pessach, das traditionelle Fest der Freiheit, sehr wichtig für Mario Levi. Nach dem Tod seines Vaters und der Demenzkrankheit seiner Mutter sei es ein trauriges Fest, klagt er. Am ersten Abend feiern seine beiden erwachsenen Töchter daher bei den jüdischen Schwiegereltern.
At the second evening of Seder, they come to me.
Am zweiten Tag kommen alle zu mir. Ich sage den Segensspruch über den Wein und wir lesen einige Teile der Haggadah, aber in Ladino, nicht in Hebräisch.
We read some parts of the Haggadah, but in Ladino, not in Hebrew. Ese es el pan del afflicio que fuimos servos de Paro en Egipto, something like that.
Der türkisch-jüdische Autor Mario Levi über Unfreiheit und Freiheit zu Pessach. Igal Avidan traf ihn in Berlin. Etliche jüdische Denker haben sich mit dem Juden Jesus auseinandergesetzt. Alle berührten sie ein unausgesprochenes Tabu im jüdischen Diskurs. Zu viele Verbrechen sind in Jesu Namen an Juden verübt worden. Noch immer glauben viele christlich geprägte Menschen weltweit, die Juden hätten Jesus ans Kreuz gebracht. Ein Vorwurf des Verrats, verkörpert in der Figur des hässlichen, hakennasigen Judas in unzähligen christlichen Darstellungen. Amos Oz hat das Tabu ignoriert. Zunächst mit seinem Roman Judas, der 2015 erschien, nun mit dem Essay Jesus und Judas. Natascha Freundl stellt das Buch vor.
Bloß nicht hinsehen. Als Schüler einer jüdisch-orthodoxen Schule in Jerusalem wurde Amos Oz regelmäßig von seinen Lehrern aufgefordert, die Augen abzuwenden, sobald eine Kirche oder ein Kreuz in Sichtweite kam. Wegen dieses Menschen haben wir Juden seit Jahrtausenden gelitten, sagten die Lehrer, so erzählt es Amos Oz in dem Büchlein Jesus und Judas. Dieser Mensch. Oz bekennt, sich in Jesus verliebt zu haben, als er, ein 16-jähriger Kibbutznik, Mitte der 1950er Jahre das Neue Testament für sich entdeckte.
They don't teach the New Testament in Jewish schools anywhere. But when I was about 16-year-olds.
Das Neue Testament wird an keiner jüdischen Schule unterrichtet. Aber ungefähr mit 16 habe ich begriffen, dass ich klassische Kunst, Renaissancekunst, Bach oder Dostojewski nicht ohne das Neue Testament verstehen kann. Also las ich es allein in einem Hinterzimmer im Kibbutz und war sehr, sehr fasziniert von Jesus. Zugleich irritierte mich die Schilderung von Judas, der Jesus mit einem Kuss verrät, diesem berühmtesten Kuss der Weltgeschichte.
But I felt very uneasy about the story of Judas, the story of the betrayal, the story of the most famous kiss in history.
Warum sollte Judas, ein reicher Großgrundbesitzer aus Judäa, seinen Mentor, seinen Rabbi, für umgerechnet 600 Euro verraten? Was gab es da überhaupt zu verraten? War Jesus doch berühmt, berüchtigt in Jerusalem? Diese Fragen hat Amos Oz schon in seinem vielstimmigen, wunderbaren Roman Judas von 2015 gestellt. Dort legt er sie der Hauptfigur Schmuel Asch in den Mund, einem mittellosen Studenten der Geschichte und Religion, der über Jesus in jüdischer Perspektive forscht. In dem neuen Zwischenruf zum Thema bekräftigt Amos Oz, welche Vernichtungskraft seiner Meinung nach in der Geschichte von Judas in den Evangelien liegt.
I cannot ignore the fact that the story of Judas and the betrayal and the kiss and the 30 pieces of silver.
Ich kann die Tatsache nicht ignorieren, dass die Geschichte von Judas, dem Verrat, dem Kuss und den 30 Silberlingen das Tschernobyl des Antisemitismus seit Jahrtausenden ist. Millionen und Abermillionen christlicher Kinder, ich war nie eins, aber ich kann es mir vorstellen, muss es ziemlich schwer gefallen sein, einen Unterschied zu sehen zwischen Judas und Jude.
In drawing the line between Judas and Jude.
Judas, der Verräter. Amos Oz glaubt, Jesu Leben, Sterben und Auferstehung wären ohne die üble Geschichte des Judas nicht weniger eindrucksvoll und überzeugend. Er bewundert Jesu Vision, seine Zärtlichkeit, seinen herrlichen Sinn für Humor, seine Direktheit. Zugleich betont er, dass er in keinem Punkt mit Jesus einig sei. Oz knüpft explizit an die Bücher seines Großonkels Josef Klausner an, der vor rund 90 Jahren zwei Bücher zur Entstehung des Christentums schrieb, die von jüdischer wie von christlicher Seite heftig angegriffen wurden.
My great uncle Josef Klausner taught us all.
Mein Großonkel Josef Klausner lehrte uns, dass Jesus niemals vorhatte, eine neue Religion zu begründen. Er wurde als Jude geboren, er starb als Jude. Er war ein nonkonformistischer Jude, ein unkonventioneller Jude, ein Reformjude. Aber es kam ihm nie in den Sinn, so Klausner, auch nur einen einzigen Buchstaben der Tora zu ändern.
In seinem Roman Judas lässt Amos Oz seine Hauptfigur Schmuel Asch eine kühne Theorie entwickeln, wonach Judas aus größter Liebe heraus Jesus dazu überredete, sich auf den Tod am Kreuz einzulassen. Denn es werde ein Wunder geschehen und die Menschen würden in Jesus den Messias erkennen. Jesus aber stirbt am Kreuz mit den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Lesart ist Judas ein Fanatiker, der die Erlösung auf der Stelle herbeiführen wollte. In seinem Roman aber und auch in diesem Zwischenruf zu Jesus und Judas entwickelt Amos Oz eine andere Form von Liebe. Keine, die auf sofortige Erlösung setzt, sondern eine Annäherung im Dissens, eine vorsichtige Liebe, die den anderen lässt, wie er oder sie ist.
Das Büchlein Jesus und Judas, ein Zwischenruf von Amos Oz mit einem Nachwort von Walter Homolka, ist bei Patmos erschienen und kostet 12 Euro. Natascha Freundl stellte es vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
Zu dieser Stunde, wie jedes Jahr, sitzen jüdische Familien in der ganzen Welt zusammen und feiern den ersten Abend des Pesachfestes. Der sogenannte Sederabend wird nach einem Schema, gemäß der sogenannten Haggadah, auf Deutsch Erzählung, gestaltet. Dieser Abend ist das meistgefeierte Fest in der jüdischen Gemeinschaft in der gesamten jüdischen Welt. Man sitzt zusammen stundenlang, manchmal bis früh morgens, man erzählt, man fragt, man diskutiert, isst, singt und lacht. Wenn man die Teilnehmer, beispielsweise aus meiner Gemeinde in Hannover, individuell fragen würde, warum kommt man zusammen in einer großen Gesellschaft, um den Sederabend zu feiern, würden wir sehr unterschiedliche Antworten hören. Beispielsweise diese: Wir fühlen uns solidarisch mit dem jüdischen Volk. Oder wir tun das, was unsere Vorfahren seit Hunderten von Jahren machen. Oder wir sind vollkommen areligiös, aber wir wollen unser Zugehörigkeitsgefühl zeigen. Pessach ist eigentlich das Fest des Auszugs des jüdischen Volkes aus der Knechtschaft in Ägypten. Die Geschichte wird im zweiten Buch Moses erzählt. Pessach wird auch anders genannt, zum Beispiel Chag HaChirut, Fest der Freiheit. Erich Fromm, der große jüdische Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe, schrieb über die Freiheit Folgendes. Ich zitiere: Freiheit ist keine dauerhafte Eigenschaft, die man entweder hat oder nicht hat. Tatsächlich gibt es keine solche Sache wie die Freiheit. Es gibt sie nur als Wort, als abstrakte Vorstellung. In der Wirklichkeit gibt es nur eines, die Tat, mit der wir uns selbst befreien, während wir Entscheidungen treffen. Dabei ist unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, bei jeder Handlung, in jeder Erfahrung des Lebens unterschiedlich groß. Wie gehen wir mit diesen Gedanken in der tagtäglichen Realität um? Zunächst einmal wissen wir Juden aus der Tora, dass jeder Mensch die freie Wahl hat, sich zu entscheiden. Wir wissen auch, dass unsere tagtäglichen Entscheidungen meist nicht in Schwarz oder Weiß, sondern häufig in Graustufen gezeichnet sind. Wir sind durch unsere Umgebung, durch unsere Lebenserfahrung, durch unsere Erziehung beeinflusst. Eine der Lehren aus der Pesach Haggadah, also aus der Erzählung am Sederabend, ist die Erziehung der Kinder. Dabei ist es wichtig, das Leiden, die Ungerechtigkeiten nicht nur in der jüdischen Geschichte oder in der Weltgeschichte, sondern auch in unserer kleinen, unmittelbaren Umgebung zu benennen. Darüber diskutiert man rund um den Sedertisch heiß und kontrovers. Das Judentum kennt häufig nicht die einzige Wahrheit, sondern sucht den richtigen Weg zur möglichen plausiblen Wahrheit. Gerade am Sederabend lernen wir einander zuzuhören, kontroverse Meinungen zu respektieren und dabei die Freiheit der Meinungsäußerungen zu respektieren und zu genießen. Ich wünsche ein frohes und nachdenkliches Pesachfest und Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chag Pesach Sameach, ein schönes Pesachfest. Die nächste Ausgabe von Shabbat Shalom am kommenden Freitag wieder zur gewohnten Zeit um 20.30 Uhr.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.